Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Jetzt mit Raphael Rauch.
Weihnachten ohne Stille Nacht oder zumindest Weihnachten ohne den gemeinsamen Gesang. Das ist ein Novum, das ist ein Politikum und darüber spreche ich mit einem Mann, der sich gut auskennt mit Gemeindearbeit, aber auch mit Kirchenmusik, mit Mario Pingera. Er ist Pfarrer in Richterswil im Kanton Zürich und er ist Dozent für Kirchenmusik an der Theologischen Hochschule in Chur. Mario Pingera, Heiliger Abend ohne den Gemeindegesang von Stille Nacht, was soll das?
Naja, was soll das? Auf das Lied freuen sich die Menschen ein ganzes Jahr lang. Dieses Jahr ist es in dieser Form nicht möglich, aber wir sind dem Ursprung sehr, sehr nahe. Im Jahr 1818 bei der Uraufführung war das eine ganz kleine Gruppe. Die Leute haben es auch nicht gekannt, sie haben zugehört. Und wenn man jetzt dieses Jahr mit einer kleinen Gruppe, vielleicht nur mit einem Vorsänger, dieses Stille Nacht singt, ist man der Urfassung sehr, sehr nah. Vielleicht in der Urfassung von Gruber, da war es zweistimmig. Wieso nicht?
Wie gehen Sie als Pfarrer, dem die Kirchenmusik am Herzen liegt, mit dem Gesangsverbot um? Was heißt das für Sie ganz konkret?
Gesangsverbot klingt ziemlich harsch. Was wir vielleicht jetzt neu entdecken können in dieser Zeit, ist der hörende Vollzug. Auch einmal wieder zuzuhören. Nicht einfach aktiv mitzusingen, so schade das auch ist, aber mit diesem hörenden Vollzug können wir beispielsweise Musikstücke wieder aktivieren mit der Orgel, die sonst nie aufgeführt worden sind oder die man sich sonst irgendwie erspart hat. Und man kann, wenn man zum Beispiel einen Gesang solistisch macht, ganz anderen Zugänge schaffen zu den Liedern.
Haben Sie richtig verstanden? Es gibt Lieder, die spielt man eher nicht, weil man die Gemeinde damit überfordern würde.
Ja, richtig.
Zum Beispiel?
Ich denke jetzt daran, du Kind zu dieser heiligen Zeit mit dem Kleppertext. Oder auch im Advent, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, äußerst schwierig zu singen für die Gemeinde. Ja, jetzt wäre die Zeit, das mal von einem Vorsänger, Vorsängerin oder von einer Schola singen zu lassen, von einer professionellen. Und dann auch Bezug zu nehmen auf den Text, auf was heißt es, einen solchen Text zu schreiben im Jahr 1938, 39. Also da wären, wenn man muss nicht mal kreativ sein, man muss einfach ein bisschen in die Tiefe gehen und dann hat man neue Zugänge zu all dieser Literatur.
Aber ändert sich damit nicht unser Bild von Kirche? Also der Gemeindegesang sagt doch, wir sind eine Gemeinde und versucht so ein bisschen die Hierarchie, die es da trotzdem gibt zwischen Priester und Laien, zwischen, sagen wir mal, in der Kirche Arbeitenden und Kundschaft aufzubrechen. Jetzt ist es so, jetzt dürfen Sie singen als Pfarrer, jetzt darf liturgisches Personal, die Organistin oder die Schola singen, aber nicht die Gemeinde. Macht man nicht ein altes Kirchenbild wieder auf?
Das glaube ich nicht. Sie haben jetzt gerade in diesem Zusammenhang von Hierarchie gesprochen in der Liturgie. Ich spreche lieber von Rollenverteilung. Und der Rolle ist eine Rolle, ob die jetzt der Priester hat oder die Gemeinde, ist egal. Die Gemeinde ist ja nicht stumm. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel die Akklamationen wieder zu erwecken.
Was ist eine Akklamation? Das müssen wir kurz erklären.
Ja, das ist das zustimmende Amen zum Beispiel nach dem Hochgebet. Nach durch ihn, mit ihm, in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater und die Gemeinde stimmt ein in das Amen.
Und das Amen kann man singen, meinen Sie?
Ja, natürlich.
Auch in Corona-Zeiten?
Selbstverständlich. Mit Maske auf und Distanz, das ist ein Wort. Also was soll dagegen einzuwenden sein? Oder zum Beispiel beim Schlusssegen, beim gesungenen Segen, antwortet die Gemeinde auch jeweils mit dem Amen. Es ist ein Wort, mehr nicht. Also deswegen sind ja keine 5 Strophenlieder. Es geht ja um die. Das heißt, die Gemeinde ist da zumindest bei mir oder bei uns hier nicht ausgeschaltet, absolut nicht.
Aber trotzdem fehlt ja was. Also meine Stille Nacht, alle 3 Strophen, das ist so das Highlight der Christmitte.
Ja, richtig. Wenn ich aber beobachte die letzten Jahre, Das Stille-Nacht-Lied wurde zumindest hier in Richters Will nie laut oder aus voller Kehle gesungen, sondern da kommen dann Menschen in die Kirche, die man ein ganzes Jahr nicht sieht, aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich an die Kindheit, an die Jugend erinnern. Und da gibt es dann Menschen, sehr viele Menschen, das sehe ich vom Orgelspielen aus, die dann einfach Tränen in den Augen haben und gar nicht mehr singen können, weil sie so gerührt sind. Und das wird sich, für diese Menschen wird sich nichts ändern. Ich rate dazu, dass man Stille Nacht, zum Beispiel, wenn man kreativ ist, danach noch eine kurze Andacht vor der Kirche hält, 5 Minuten draußen mit Riesenabstand, da ist es denkbar, dass man Stille Nacht auch nochmal draußen singt. Wieso nicht?
Was haben Sie jetzt ganz konkret geplant? Also Sie bieten am Heiligen Abend 2 Gottesdienste an, ich glaube einmal um 17 Uhr und einmal um 22 Uhr. 22 Uhr wird knallvoll, 17 Uhr wahrscheinlich auch, 50 Leute ist schnell beisammen. Bleiben wir zuerst mal beim Stille Nacht. Wie wird das ganz konkret ablaufen?
Also wir bieten am Heiligabend 2,5 Gottesdienste an.
Was ist der halbe?
Der halbe ist, wir haben 2 Kirchengebäude. Eines ist die Pfarrkirche. Da ist um 17 Uhr der Gottesdienst, um 22 Uhr in der Pfarrkirche auch. Aber er wird live gestreamt in die Marienkirche nach Samstagen. Dort wird es auch eine Kommunionausteilung geben. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, nicht mit 50 Personen zu feiern, sondern eben auch mit 100. Und wir haben für diese Zeit unsere Schola wieder aktiviert. Das ist eigentlich unser Seelsorgeteam zusammen mit der Organistin, wo wir bis zu 4-stimmig, das sind Profimusikerinnen, Profimusiker, wo wir bis zu 4-5-stimmig singen. Und wir werden dieses Stille Nacht solistisch vortragen an diesem Abend. Mag sein, dass die eine oder andere mitsummt bei diesem Lied. Auch dagegen ist nichts einzuwenden.
Können wir das mal versuchen? Können Sie mir mal Stille Nacht summen, wie das tönt?
Das ist eigentlich eine ganz alte Form. Sogar die Komponisten haben das sogenannte Bouche fermée, mit geschlossenem Mund summen. Das machen wir doch eigentlich alle gern, auch im Alltag. Dass wir Melodien, die uns besonders nahe sind, dass wir die summen. Wieso nicht einmal so? Und es wird auch sogar von der Schola so sein, dass die Unterstimmen, also Alt, Tenor und Bass, werden gesummt und nur die Melodieführung wird auf Text singen. Das gibt einen ganz anderen Effekt auch. Es ist sehr angenehm, wenn jemand schön summen kann. Wieso nicht?
Was machen Sie, wenn ein Gemeindemitglied anfängt zu singen mit Maske?
Ich sehe das nicht. Und man hört es eigentlich nur indirekt, weil eben mit der Maske zu singen, da wird so viel gefiltert auch vom Klang, da hat man wenig Einfluss drauf. Das geht Ihnen aber im Kaufhaus ganz genauso oder sonst wo, wenn Sie irgendwo sind. Uns ist einfach wichtig, und das sage ich auch allen Kritikern, die sagen, die Kirche müsste man es auch noch zumachen, wenn wir große Räume haben, den Abstand halten können, gut durchlüften können, da gibt es überhaupt kein Problem und keine Gefahr. Also wo soll die sein?
Und nach dem Gottesdienst werden Sie sich draußen versammeln mit ganz viel Abstand und dann dort eine Stillnacht anstimmen?
Oder? Möglicherweise, so weit sind wir noch nicht. Wir haben am 23. nochmal eine Zusammenkunft mit dem Seelsorgeteam, auch mit den Sakristanen. Und dann werden wir das einfach erörtern, wie wir das machen, in welcher Form. Weil wir jetzt sehr zeitnah immer versuchen zu reagieren, auch auf die Vorschriften, die kommen. Deswegen haben wir 1 bis 2 Sitzungen pro Woche, sehr kurz. Aber wie es genau ausschaut, das entscheiden wir Mittwoch, ja.
Das zweite Weihnachtslied, das sehr beliebt ist, ist O du Fröhliche. Das verbindet man vor allem mit dem Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember. Was haben Sie sich dafür als Alternative ausgedacht?
Wir werden auch am Heiligabend bereits O du Fröhliche singen.
Was? Das ist aber eh ungewöhnlich, dass man beides mischt, oder?
Wieso nicht? Wir mischen es ja nicht, wir singen eins nach dem anderen.
Aber was zuerst? Zuerst O du Fröhliche und dann?
Zuerst O du Fröhliche, ja, richtig.
Und an welcher Stelle des Gottesdienstes?
Das wird wohl zur Gartenbereitung gesungen. Wir haben dieses Jahr deutlich mehr Weihnachtslieder als sonst, die gesungen werden durch die Schola, weil wir eben diese Botschaft rüberbringen wollen. Aufgrund dieser, man kann das sagen, Notsituation, wir können nicht singen. Und da ist es umso wichtiger, dass man bei der Gestaltung entsprechend auch Anpassungen vornimmt und vielleicht ein Weihnachtslied mehr singt.
Und kann man O du Fröhliche auch summen?
Im Und wenn man es mehrstimmig summt, ist es natürlich noch viel schöner.
Vielleicht nochmal zurück zum Heiligen Abend. Mir ist da jetzt eben Stille Nacht angefallen. Sie weisen mich darauf hin, man kann Ode Fröhliche auch am Heiligen Abend singen. Gibt es sonst noch was Musikalisches, was sich anbietet für den Heiligen Abend? Zu Bethlehem geboren? Oder welche Lieder sind so Musts, die da einfach hingehören in die Messe am Heiligen Abend?
Also wir werden etwas ganz Spezielles machen und werden aus der salzburgerischen Tradition, es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Nacht. Es ist ein volkskirchliches Lied, ähnlich eigentlich wie Stille Nacht, ganz schlicht mit einem vierstimmigen Satz, das auch ein Wiegenlied, und werden das auch singen und das auch zu Gehör bringen. Wir nutzen jetzt wirklich die Gelegenheit, um solche seltenen Trouvaillen, seltenen Schätze mal auszugraben und auf eine ganz einfache, aber auf eine sehr schöne Weise Weihnachten zu ermöglichen.
Sie haben jetzt Salzburger Tradition erwähnt. Ist es also ein Lied, was in der Schweiz nicht bekannt ist oder doch sehr wohl bekannt ist?
Weniger bekannt, allein schon des Dialektes wegen.
Ist es österreichisch oder ist es...
Ja, österreichisch. Kommt aus der österreichischen volksgeistlichen Liedtradition und auch eine Frucht des ausgehenden 18., frühen 19. Jahrhunderts. Das sind sehr einfache Weisen, die... Ausdeutungen sind des biblischen Geschehens.
Was heißt denn, es wird gleich dunkel?
Es wird gleich dunkel, es wird schon Nacht. Wir singen ein Liedl, dem Liebling, den Clown. Wir singen dem kleinen Liebling ein Lied. Und am Schluss endet das mit Hai, 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 Hai. Also quasi schlaf ein, schlaf ein, schlaf, schlaf wirklich ein.
Also eigentlich ein Wiegenlied.
Richtig, ein Wiegenlied, ganz genau.
Ja. Können Sie uns das kurz vorsingen?
Da müsste ich die Noten dazu haben.
Oder vorsummen?
Na, und dann kommt der Nachsatz noch, aber es ist in dieser einfachen, volksliedhaften Form.
Es wird schon gleich dunkel, es wird ja schon Nacht. Drum komm ich zu dir her, mein Heiland auf Nacht. Will singen.
Der Organist, also großer Einzug, Heiliger Abend, ganz feierliche Stimmung. Mit welchem Lied eröffnet der Organist das?
Herbei, o ihr Gläubigen. Wir singen 335 zu Beginn. O lasset uns anbeten. So wird der Einzug gestaltet. Eigentlich genauso wie letztes Jahr, nur eben in dieser verminderten Schola-Form.
Und zum Gloria?
Und zum Gloria, da werden wir etwas unliturgisch, aber wir werden es singen, hört der Engel helle Lieder. Auch das aus einem Gesang aus dem KG.
Warum ist es unliturgisch?
Ja, weil es nicht genau dem Gloria-Text entspricht. Es sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Dieses Lied schließt einfach mit diesem Gloria. Das sei uns dieses Mal ausnahmsweise gestattet. Das ist der sogenannte liturgische Ermessensspielraum. Ich weiß, Liturgiewissenschaftler würden mich jetzt harsch kritisieren. Unser heiliger Vater Franziskus hatte mal eine Begegnung mit dem Erzbischof von Canterbury Und der Erzbischof von Canterbury hat Franziskus gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen Al-Qaida und Liturgiewissenschaftlern. Und er hat gesagt, mit Al-Qaida kann man verhandeln. Papst Franziskus hat schallend gelacht und ich glaube, es hat den Grund, dass er gelacht hat.
Und habe ich das richtig verstanden? Also dieses Gloria, diesen bekannten Gloria, was man ja auch von Sternsingern kennt, ja. Das ist eigentlich liturgisch falsches Gloria.
Falsch nicht, das ist unvollständig.
Warum?
Weil es den ganzen liturgischen Text nicht wiedergibt, sondern einfach, es ist eigentlich ein Lobgesang, Gloria aus vollen Tönen. Und um das geht es ja eigentlich an diesem Abend, dass das Gloria wieder gesungen werden darf.
Ihr hört den Podcast Rauchzeichen. Mein Name ist Raphael Rauch und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns 5 Sterne, liked uns und schickt mir ein Feedback an rauchzeichen@kat.ch.
Wir kennen aus der Bibel, dass die Engel singen.
Ja.
Das heißt, Gesang ist in der Bibel nicht nur irgendwie Deko oder ja, irgendwas Feierliches, sondern es ist irgendwie auch Kommunikation, Erde, Himmel. Was ist Gesang im Gottesdienst? Welchen Zweck hat es? Ist es Dekoration?
Es wird ja immer dann wieder gesagt oder geschrieben von diversen Journalisten, der Gottesdienst wurde umrahmt von. Und da bekomme ich eigentlich immer Gänsehaut.
Weil?
Oder den Heiligen Grant. Wenn Sie einen Rahmen brauchen, den können Sie beim Bild zum Beispiel sehen. Der Gottesdienst wird nicht umrahmt, sondern er wird gestaltet. Und das ist ein Unterschied. Und deswegen, Umrahmung ist so ein bisschen Sahnegarnitur noch um das Ganze. Und nein, es geht um Substanz, es geht um Gestaltung. Und das hat mit Umrahmung nichts zu tun. Wenn es Umrahmung ist, dann ist es wirklich Beiweg. Dann ist es so, naja, Hauptsache es tönt, irgendwas, egal was. Also das wäre ein bisschen zu dürftig und zu kurz gesagt.
Aber jetzt theologisch gedeutet, was ist Gesang?
Doppeltes Gebet. Oder eben auch zutiefst biblisch, schauen Sie sich den Psalm 150 an. Lobt den Herrn mit klingenden Zimpeln, mit Harfen und Saitenspiel, mit allem, was ihr habt. Gesang ist ein großes Thema in der Bibel, um Gott zu preisen. Man kann mit Worten Gott preisen, mit gesprochenen Worten, aber gesungenes Wort ist dann schon was anderes. Denken Sie an Hamelmesse. Gloria von Johann Sebastian Bach. Ein einziges Aufschwingen in den Himmel. Und das schaffen sie nur mit Musik.
Es gibt Aerosolforscher, die sagen, es gibt Instrumente, die sind gefährlicher und manche unbedenklicher. Etwas schwierig mit Blick auf Aerosol ist die Querflöte. Völlig unproblematisch ist die Tuba. Die Tuba stößt anscheinend sogar weniger Aerosole aus als das gesprochene Wort. Kann man eine Tuba als Soloinstrument einsetzen im Gottesdienst oder taugt die nichts für
Solisten? Hatte ich auch schon.
Und zwar was trötet die dann?
Im Walmesteuer, die kann jedes Weihnachtslied spielen. Es klingt dann natürlich etwas
dumpf,
etwas. Es ist ein Bassinstrument. Das ist das Gleiche, wenn Sie bei der Orgel nur mit dem Subbass spielen oder sowas. Es ist hörbar, vielleicht nicht unseren Klangvorstellungen entsprechend, aber machen können Sie damit alles. Übrigens, nicht nur die Tuba, sondern warum ist die Tuba so ungefährlich? Weil die natürlich x-mal in sich, wenn sie die auseinanderziehen, dann hat die ein paar Meter Länge und da sind die Aerosole schon längst weg. Also ähnliches Instrument oder ungefährliches Instrument ist natürlich das Sousaphon, das ist noch tiefer.
Was ist ein Sousaphon?
Sousaphon, John Philip Sousa hat es erfunden. Das schlingt sich rund um den Bläser oder die Bläserin, also das hat man wirklich so drumherum, das sind mehrere Rundungen und das Sousaphon ist nochmal spurkräftiger.
Also es ist ein seltenes Instrument?
Es wird eigentlich nur es ist eine amerikanische Erfindung, also man braucht da bei Militärmusiken oder sowas, hat man das gern dabei. Es gibt wenige Werke von Komponisten, die das einbeziehen, zum Beispiel Edward Elgar. Da braucht man dann Kraft, also das muss dann einfach, das muss richtig krachen. Oder dann zum Beispiel ein Flügelhorn halte ich für relativ ungefährlich. Auch da gibt es mehrere Windungen. Natürlich nicht so wie die Tuba, aber da gibt es jetzt Abstufungen, die man machen kann. Ja.
Und könnten Sie sich das vorstellen, also wenn sich jemand melden würde und sagen, hey, ich bin Jäger und jetzt machen wir mal nicht Hubertusmesse, sondern Stille Nacht mit Tuba, passt da eher nicht so, weil Sie haben ja Ihre Skola.
Ja, wir haben jetzt die Skola. Im Walmesteier hatte sich das damals anerboten, weil wir hatten einen sehr guten Bassisten mit der Tuba und dann ist das klar. Und wir hatten sonst keine Möglichkeit. Es gab in Waldschauer in der Kirche auch keine Orgel und dann war das eigentlich schön, dass das.
Eine Kirche ohne Orgel?
Ja, also es gab schon eine Orgel, aber die hat nicht funktioniert. Erst kurz bevor ich weg bin, konnten wir was bauen. War eine finanzielle Frage. Aber so haben wir uns dann über die Runden gerettet.
Aber tönt es dann nicht automatisch nach Humtata, Humtata?
Nö, gar nicht. Wir hatten noch ein Klavier reingerollt, ich habe den dann begleitet und so haben wir dann meistens den 26. Dezember gestartet.
Sind Kirchenchöre die Verlierer des Jahres?
Also sagen wir so, die Situation ist absolut nicht lustig. Und ich habe also auch schon von Gemeinden gehört, dass sich diverse Kirchenpflegen mit dem Gedanken angefreundet haben, da können wir eigentlich gleich ganz aufhören, das können wir eigentlich einsparen. Ich bin mit zwei Kirchenmusikern im Gespräch, deswegen ganz prekäre Sachen. Also da müssten wir dann ein bisschen aufpassen, dass da kein Unsinn passiert.
Ja. Wie läuft es hier? Trifft sich Ihr Kirchenmusiker mit den Chormitgliedern auf Zoom und probt auf Zoom oder ist gerade alles runtergefahren?
Ist runtergefahren. Eigentlich hätten wir schon seit Frühjahr die Kirchenmusikerstelle neu besetzen müssen, haben das Verfahren dann aber ausgesetzt, dann einen zweiten Anlauf auf Herbst genommen, dann aber auch wieder ausgesetzt, weil die Person kann sich momentan einfach nicht vorstellen. Der Chor kann nicht proben und deswegen wird das wahrscheinlich nächstes Jahr werden.
Was machen Sie mit dem Geld, was Sie gerade sparen?
Mit dem Geld, das wir gerade sparen, so viel ist das eigentlich nicht, weil die Gehälter werden weiter bezahlt momentan. Und die Leute, die jetzt für Chorleitung zuständig waren, die werden in der Skola entsprechend eingesetzt. Deswegen ergibt sich da ein guter Ausgleich. Ja.
Ich habe gehört, es gibt jetzt Chöre, die hoffen einfach auf die Nach-Corona-Zeit. Aber gerade alte Leute sagen, hey, ich wollte eigentlich schon seit 3 Jahren aufhören. Jetzt ist Corona, jetzt habe ich einen Anreiz, jetzt wirklich das zu machen, was ich schon immer machen wollte und trete jetzt aus. Haben Sie sowas auch gehört?
Ja, natürlich. Das sind auch die Menschen, die gesagt haben, wir machen jetzt bei dieser Chorleiterin, machen wir, wie es so lange sie macht, und dann hören wir aber auch auf mit ihr, auch aus Altersgründen. Also das sind dann Menschen, wo dann 80 oder drüber sind, wo dann sagen, völlig zu Recht, nach 30 oder 40 Jahren, ich setze mich zur Ruhe, höre jetzt zu.
Nach einem gelungenen Weihnachtsgottesdienst mit einem 4-stimmigen Stille Nacht, Sie gehen nach Hause, auch ein Pfarrer braucht dann Besinnung. Was hören Sie dann? Hören Sie dann Bach, Mozart oder hören Sie SRF 3?
Ich höre dann zuerst mal gar nichts, weil ich die Dinge nachklingen lassen möchte. Und möglicherweise etwas ganz dezente Orgelmusik aus der Weihnachtszeit. Vielleicht Weihnachtsoratorium von Bach.
Mit Gesang?
Mit Gesang, ja. Aber dann von der CD, nicht live. Aber nach dem Gottesdienst ist zuerst mal, muss Ruhe einkehren, auch für mich, nach jedem. Ich kann das nicht dann einfach irgendwas weiter konsumieren oder höre mich zudröhnen, das möchte ich nicht.
Könnten Sie sich auch irgendwas Freches vorstellen, statt Feliz Navidad, Covid Navidad zu singen?
Das habe ich von einem österreichischen Journalisten gehört. Ich fand das an sich sehr sympathisch, natürlich könnte man sowas machen. Die Frage ist immer, wie weit man geht. Dafür ist die Sache einfach zu ernst und eben auch noch nicht vorbei. Mir geht es darum, Humor so zu machen, wie Heinz Erhardt es gesagt hat. Es geht, man darf niemals den Leuten aufs Maul hauen, sondern nur auf dasselbe schauen. Und solche Dinge gehen in die erste Richtung, sollte man nicht tun.
Trotzdem, Feliz Navidad, gibt es auch Weihnachtslieder, die jetzt nicht aus dem Orgelimperium kommen, die aus einer anderen Musiktradition kommen, wo Sie sagen, das hat was, keine Ahnung, Misa Criolla oder sonstige Tradition, oder sind Sie einfach Purist und Orgelliebhaber und dann gibt es halt einfach Bach, Mozart und dann lange nichts?
Nein. Also ganz wichtig ist für mich auch die volksgeistliche Tradition eben. Es wird schon gleich dunkler. Also da muss das Radar dann schon ein bisschen weiter ausgefahren werden. Oder Weihnachtslieder, die jetzt beispielsweise nur im evangelischen Gesangbuch drinstehen.
Zum Beispiel?
Die bei uns fehlt. Unser Heiland ist geboren. Die Melodie ist von Mendelssohn. Das sind wertvolle Dinge. Die sollte man auch einbeziehen. Also alles.
Gut, aber das sind ja schon auch relativ kanonische Werke, wenn Sie sagen Mendelssohn. Das ist jetzt nicht die Misa Criolla oder irgendein Gospel, sag mal, exotisch.
Ja, genau, richtig. Also, wenn Sie einen Gospel aufführen oder einen Gospel singen, der sich auf Weihnachten bezieht, why not? Ja.
Welchen musikalischen Wunsch haben Sie für das nächste Jahr?
Für das nächste Jahr? Oh, das geht schon ziemlich weit. Musikalisch hoffe ich, dass wir wieder in die Lage kommen, dass wir auch etwas mit Orchester machen können.
Aber es ist ja doch jetzt schon möglich. Also Profi-Orchester dürfen doch aufhören.
Richtig, das ist eine Kostenfrage dann. Und deswegen haben wir jetzt die Schola-Variante gewählt. Und natürlich könnten sie auch ein Orchester kommen lassen. Aber ich denke, wir haben sehr würdige, schöne Weihnachten. So.
Also Ihr Wunsch ist eine Orchestermesse nächstes Jahr?
Ja,
zum Beispiel. Aber heißt es dann wirklich Messe im Gottesdienst oder heißt es Messe als Konzertaufführung?
Sowohl als auch. Meistens fahren wir doppelt. Einmal machen wir es im Konzert und einmal dann auch liturgisch in der Messe. Kommt natürlich darauf an, was Sie für eine Messe sich aussuchen. Also ich habe einmal vor vielen Jahren die D-Dur-Messe von Dvorak gemacht. Die geht ja allein schon fast eine Stunde, nur die Musik.
Und ich ohne alles, ohne Liturgie.
Genau, und ich habe es einmal liturgisch gemacht, dann sind Sie fast bei 2 Stunden. Das ist dann grenzwertig. Aber jetzt eine kürzere Misa Brevis gerne mal wieder, ja.
Und wovon träumen Sie? Von welcher Messe? Also, das wäre wirklich so Glanz und Gloria, von dem Sie als Musikliebhaber träumen.
Also die Haumoll-Messe von Bach würde ich gerne mal wieder machen. Ja. Aber eben das sprengt dann natürlich auch allen Rahmen. Da sind Sie bei 2,5 Stunden die Musik.
Das sind plus Liturgie dann also noch 3,5 Stunden.
Ja, damals bei den lutherischen Liturgien hat es mal 4 Stunden gedauert. Ne?
Also, aber glauben Sie nicht, dass es für so eine, sagen wir mal, musikliebhabende Kundschaft, es konnten ja gerade nur 50 Leute zusammenkommen, dass sowas drin wäre?
Unmöglich. Die Haumoll-Messe liturgisch aufzuführen, ist meines Wissens in der Gänze auch noch nie gemacht worden. Allein schon aufgrund der Dauer. In Teilen schon, aber nicht als Ganze. Eigentlich dieses Jahr hätte ich eine Uraufführung schon gehabt, einer eigenen Messe, einer kleinen.
Die Sie komponiert haben?
Ja, eine Auftragskomposition. Und zwar geht es um die Restauration der historischen Orgel in der Pfarrkirche der Stadt Glons. Stadt Glons ist im oberen Finchgau. Eine kleine,
also in Südtirol?
Ja. Eine kleine alte Garnisonsstadt, und da hat mir der Chorleiter vor 1,5 Jahren Auftrag gegeben, doch eine Messe zu komponieren dafür. Die hätte sollen aufgeführt werden dieses Jahr, war natürlich aus technischen Gründen nicht möglich. Und der Chor hat ja schon geprobt. Ich hoffe jetzt, dass wir es nächstes Jahr im Sommer machen können.
Ja. Wunderbar. Frohe Weihnachten.
Ebenfalls. Alles Gute. Viel Segen.
Dann sind wir also gespannt, wie still die Stille Nacht tatsächlich wird. Vielen Dank, Mario Pingera, für Ihre Zeit, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Das war Rauchzeichen, der Podcast von Raphael Rauch. Im nächsten Podcast kommt wieder das Theologische Quartett zusammen. Dann diskutiere ich mit Valentin Beck, mit Andrea Meyer und Martin Föhn. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne oder schenkt uns ein Like. Mein Name ist Raphael Rauch. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch und bis bald. Dankeschön.
Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. kat.ch